D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Da sind wir wieder, Sonja Meschkat, das bin ich. Und Pascal Fischer.
Hallo.
Du bist auch wieder da. Du bleibst auch noch ein bisschen bei mir. Pascal, was sind denn so deine Erinnerungen, wenn du früher mit deinen Eltern im Auto in die Ferien gefahren bist? Was gehört so dazu?
Boah, totale Hitze, Langeweile, ja, und auch Stau.
Stau, ne? Ja. Muss ich auch immer dran denken. Meine Eltern haben uns immer so mitten in der Nacht geweckt, ich glaube so um 2 oder 3, damit wir möglichst früh auf der Autobahn sind und so bestimmte derbe Staupunkte noch umfahren konnten. Hat aber in der Regel nie geklappt. Wir haben immer irgendwo im Stau gestanden.
Klappt nie.
Und es war immer heiß, das stimmt. Und irgendeiner musste auf jeden Fall auch immer aufs Klo. Naja, was willst du machen, ne? Also, die Ferien gehen los. Ab morgen Nachmittag haben alle Bundesländer Ferien. Und alle Menschen in Deutschland fahren dann natürlich mit dem Auto in den Urlaub. Könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, was dann auf den Autobahnen los ist. Wir haben natürlich Tipps für euch, wie ihr an diesem Stauwochenende am besten durchkommt durch diesen Stau. Was es ist, das erfahrt ihr schon gleich hier in der Redaktionskonferenz. Schönen guten Abend wünschen wir euch.
D-Radio Wissen.
Alle haben Ferien. Juhu! Also, alle Bundesländer, ne? Ab morgen Nachmittag. Dann überschneiden sich die Ferien von allen Bundesländern eben für ein paar Tage. Und wenn ich sage, alle haben frei, bedeutet das natürlich auch, alle fahren mit dem Auto in Urlaub. Naja, okay, nicht alle, aber doch sehr, sehr viele. Der ADAC sagt deshalb, uns steht das staureichste Wochenende des Jahres bevor. Ho, ho, ho. Damit können wir euch natürlich nicht alleine lassen. Wir geben euch heute schon Tipps, wie ihr am Wochenende am besten durch den Stau kommt. Gute Fahrt, ne?
A7 Kassel Richtung Hannover, zwischen Nordheim, Nord und Rügen, 11 Kilometer Stau.
A391 Richtung Braunschweig Südwest, zwischen Hansestraße und Weststadt, 3 Kilometer Stau.
Scheiße, guck da, schon wieder Stau.
Ja, es ist nervig. Stop and go oder im schlimmsten Fall sogar nur Stop. Stau ist der Moment im Leben, wo zumindest ich freiwillig anfange, längst verdrängte Kinderspiele zu spielen. Ich sehe was, was du nicht siehst, und es hat die Farbe.
Ich packe meinen Koffer und nehme mit.
Gut, das ist genau 20 Minuten lang witzig und auch nur, wenn man nicht allein im Auto sitzt. Und dann?
D-Radio Wissen. Hirscher oder Hase?
D-Radio Wissen hören ist natürlich immer ein guter Tipp, denn dabei wird's einem niemals nie langweilig.
Pikachu!
Oder halt auf dem Handy rumtüddeln. Geht aber halt auch nur, wenn ihr nicht selber fahren müsst, und auch dann finde ich persönlich eigentlich ziemlich unhöflich dem Fahrer gegenüber. Was also tun, wenn gar nichts mehr gegen den Staufrust hilft? Weder die schöne Landschaft noch anregende Gespräche mit den Beifahrern.
Nehmen Sie die Ausfahrt 46.
Wie wäre es denn, wenn wir ganz schlau sind und den Stau einfach umfahren?
Bei kleineren Staus ist es besser, drauf zu bleiben. Stop and go ist nervig, aber man kommt dann am Ende doch schneller durch.
Der Stauforscher Michael Schreckenberg sagt, die Stauumfahrungsoption, die uns das Navi so gern anbietet, also über Bundesstraßen, Landstraßen und Käfer, ist meist die schlechtere Alternative.
Denn das nachgeordnete Straßennetz ist von der Kapazität her so viel schlechter als selbst eine Autobahn mit Stau, dass man dann noch viel länger steht und eben auch aufgrund von Kreuzungen und anderen äußeren Einflüssen dann sehr viel mehr Zeit verliert.
Deswegen würde Michael Schreckenberg eigentlich erstmal sagen, immer schön rein in den Stau. Zumindest bei so einem typischen Überlastungsstau, wie er uns am Wochenende droht. Also, wenn einfach zu viele Autos unterwegs sind. Es gibt aber auch Stausituationen, in denen sogar der Stauforscher sagt, raus da. Und zwar, erstens, wenn der eben beschriebene Überlastungsstau länger als 10 Kilometer ist. Zweitens, bei krassen Baustellen.
Wenn man eine Baustelle hat, wo der Verkehr dann nur noch einspurig fließt, das kann dann ganz schnell deutlich länger in der Wartezeit werden und dann kann man sich schon eher überlegen, herunterzufahren. Auch wenn es Unfälle gibt, zum Beispiel teilweise dann mit Vollsperrungen, da hat man keine Wahl, da muss man dann eben auch von der Straße runter.
Ansonsten rät der Stauexperte von der Uni Duisburg-Essen, möglichst ruhig bleiben. Wenn es der Terminkalender zulässt, vielleicht mal eine längere Pause einlegen und warten, bis nicht mehr ganz so viel los ist auf den Straßen. Oder eben von vornherein Fuchs sein und zum Beispiel einen Tag später in den Urlaub fahren, statt dann, wenn alle fahren.
Julia Möckel mit Tipps fürs Stauwochenende. Falls ihr drin stehen solltet, hilft, glaube ich, vor allen Dingen nur Nerven bewahren.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hashtag Rio 2060. Kann man sich einen anderen, leichteren, logischeren Hashtag für die Olympischen Spiele in Rio ausdenken? Nö, kann man nicht. Saublöd nur, dass das Internationale Olympische Komitee findet, diesen Hashtag darf nicht jeder benutzen. Pascal Fischer, was ist das für ein Live? Wer darf das denn nicht?
Das sollen Firmen nicht machen, die keine Sponsoren der Spiele sind. Die sollen dann auf Facebook oder Twitter generell keine geschützten Inhalte posten. Und das sind zum Beispiel Ergebnisse oder Bilder. Und nun offenbar auch noch nicht einmal einen Hashtag sollen die benutzen. Das berichten zumindest US-Medien wie ESPN. Sonst verstießen diese Firmen nämlich gegen Markenrechte.
Ja, ich schüttel jetzt mal insgeheim hier den Kopf. Gilt das auch für mich, also für uns Privatpersonen oder wie ist das?
Nein, du darfst das. Das gilt auch nicht für Medienunternehmen. Trotzdem, viele Firmen unterstützen ja einzelne Sportler und die würden dann natürlich schon mal gerne twittern, hey, XY hat gewonnen. Und das sollen sie dann wohl nicht nach dem Willen des IOC. Und das ist dann doch ein bisschen neu und frech, einen Hashtag so einzunorden.
Die Twitter-Gemeinde ist ja generell sehr schnell unterwegs und auch laut mit Kritik. Was sagen die User?
Ja, die sind natürlich alle entsetzt und eindeutig in ihren Kommentaren. Scherz, Wahnsinn, Neuländer oder auch ist der Größenwahn ausgebrochen. Also viele sprechen wirklich sofort von Hashtag Zensur.
Ich frage mich ja an der Stelle, wie man das überhaupt kontrollieren will. Wie sollen das gehen? Also sitzt dann irgendeiner, sitzt vor sämtlichen offiziellen oder nicht offiziellen Twitter-Accounts und checkt das oder was?
Das IOC will das sich wirklich angucken und dann im Einzelfall schauen, ob sie jemanden verfolgen.
Ach ja. Gottchen. Okay, also Firmenvorsicht bei dem Hashtag Rio 2016. Es könnte teuer werden, wenn man gegen Markenrechte verstößt. Pascal Fischer hat uns erklärt, warum.
D-Radio Wissen.
Also die türkische Regierung hat Tausende von Staatsbediensteten, darunter auch Polizisten, Richter und Staatsanwälte suspendieren oder festnehmen lassen, die an den Putschvorbereitungen mitgewirkt haben, an den Gescheiterten und die der sogenannten Gülen-Bewegung nahestehen sollen. Gestern dann die Meldung, dass die türkische Regierung diverse Medienverlage und auch Rundfunk- und Fernsehsender dicht gemacht hat. Daniel Heinrich ist unser Reporter in Istanbul. Daniel, was ist denn der Grund dafür?
Hallo Sonja, also ich glaube einfach, dass wir hier einen großen, großen Gegenschlag der Regierung gerade erleben. Vor allem gegen die Putschisten vom 15. Juli. Die Regierung räumt hier absolut auf. Präsident Erdogan regiert gerade im Ausnahmezustand. Konkret bedeutet das, er regiert per Dekret, er greift sozusagen richtig hart durch. Er hat die Macht in der Hand. Dekret Nummer 2 hat vor allem die Medien betroffen. 3 Nachrichtenagenturen, 16 Fernsehstationen, 23 Radiosender, 45 Zeitungen sind jetzt geschlossen worden. Das hört sich erstmal ziemlich viel, ziemlich groß an. Allerdings, wenn man dann bei türkischen Experten ein bisschen nachfasst, mit denen spricht, dann sagen die etwas zynisch, naja, zum Beispiel die ehemalige auflagenstärkste Zeitung der Türkei, Zaman, die war eh schon unter Zwangsaufsicht der Regierung. Die wurde sowieso nicht mehr gelesen. Das heißt, die reagieren da zynisch gesprochen ein bisschen lockerer auf die neuesten Entwicklungen. Was allerdings ziemlich interessant ist, dass inzwischen auch Leute in den Fokus geraten, die sozusagen auf der konservativen Seite der Gesellschaft stehen, die also eher regierungsnah sind. Bestes Beispiel, ich habe am Mittwoch mit einem türkischen Wissenschaftler gesprochen, einem Soziologen. Und der ist eigentlich vollkommen frei von Verdächtigungen. Der hat auch schon für die Jugendkader der AKP, das ist hier die Regierungspartei, der hat da schon Vorträge gehalten. Und der hat mir erzählt, die Regierung handelt gerade absolut aus Angst. Die sind panisch, die fühlen sich eigentlich sehr schwach. Und die sind richtig erschrocken über diesen Putsch. Und deswegen schlagen die jetzt gerade so heftig mit dieser Härte zurück. Die wollen sich hier eigentlich langfristig eine Machtbasis schaffen, damit so etwas nie wieder vorkommt. Also die wollen gerade alle aus dem Weg räumen, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Gülen-Netzwerk auch nur irgendwie in Verbindung gebracht werden könnten.
Aber sind denn diese 45 Zeitungen, 16 TV und 23 Radiosender, sind die wirklich auch alle dieser Gülen-Bewegung zuzurechnen? Kann man das mit Sicherheit sagen?
Sagen wir mal so, also da ist gerade viel Spekulation im Raum. Die Türkei ist bekannt dafür, dass Verschwörungstheorien in der Politik durch die Luft fliegen. Ich würde sagen, momentan würde hier einfach niemand laut sagen, dass er das Vorgehen der Regierung schlecht findet. Und denn selbst wenn man dem Gülen-Netzwerk angehören sollte, selbst wenn man mit diesem Netzwerk sympathisiert, dann ist man momentan einfach ruhig. Sprich, die Leute, die sich jetzt dazu äußern, die sagen natürlich alle, dass sie das gut finden. Die wollen auf keinen Fall mit dem Netzwerk in Verbindung gebracht werden. Und ohne zu übertreiben, aber das, ich habe hier schon den Eindruck gewonnen, das ist hier gerade ein bisschen eine Hexenjagd, die hier passiert. Man muss sich das so vorstellen. Normalerweise ist die Türkei ziemlich zersplittert. Da gibt es die Konservativen, das sind also eher die Anhänger von Tayyip Erdogan, dem Präsidenten. Dann gibt es die Kemalisten, das sind die Anhänger des Staatsgründers von Kemal Atatürk. Dann gibt es die Kurden, dann gibt es die Nationalisten. Es gibt ganz viele unterschiedliche Gruppen und normalerweise kommen die inhaltlich überhaupt nicht zueinander. Die hassen sich in vielen Fällen sogar. Und was gerade jetzt passiert, ist überraschend, denn ich war sowohl bei Demonstrationen der Kemalisten, ich war auf Kundgebung der Konservativen und bei beiden habe ich eigentlich immer dasselbe gehört. Die Putschisten, das sind die Terroristen und deren muss man sich jetzt absolut entledigen. Und ich habe die Wahrnehmung, da auch überhaupt nicht vor brutaler Sprache zurückgeschreckt wird. Und das ist momentan so ein bisschen das Grundgefühl in dieser ganzen Gesellschaft. Und das ist unglaublich gefährlich. Ein Beispiel vielleicht am Rande. Ich habe mit dem Chefredakteur von Le Mans gesprochen. Ich habe ihn getroffen. Le Mans ist eines der berühmtesten Satiremagazine in der Türkei. Unglaublich erfolgreich, gerade bei jungen Leuten. Und die machen sich über alle lustig. Die machen sich lustig über Tayyip Erdogan. Die machen sich lustig über Fethullah Gülen. Die machen sich lustig über Barack Obama, Angela Merkel. Die machen da absolut keinen Unterschied. Also eigentlich komplett neutral. Und der hat mir erzählt, eines Abends, ein paar Nächte nach dem Coup, ist ein regelrechter Mob vor den Redaktionsräumen aufgetaucht, hier in der Innenstadt von Istanbul, und hat sie bedroht. Die Leute haben rumgeschrien, die Leute haben geschrien, wisst ihr nicht mehr, was mit Charlie Hebdo passiert ist, diesem französischen Satiremagazin, haben an den Anschlag dort erinnert, haben daraufhin angespielt, haben geschrien, wollt ihr, dass das selber mit euch passiert, haben die Redakteure also regelrecht bedroht. Und viel erschreckender, wenn man so sagen will, als diesen Mob, finde ich allerdings, warum die Leute gerade dort waren. Da haben tatsächlich regierungsnahe Medien das Cover des Magazins weiterverbreitet. Das Cover, das nach dem Coup veröffentlicht worden ist. Und auf dem Cover wurde der Putsch thematisiert. Und das hat der Regierung nicht gefallen. Und die regierungsnahen Medien wurden also mehr oder weniger dorthin gelotst, um dort, ja, Rabatz zu machen, platt gesagt. Und das kann in der momentanen Situation hier sehr, sehr stark und sehr leicht eskalieren.
Daniel Heinrich ist unser Reporter in Istanbul und er hat uns neue und frische Eindrücke geliefert aus der Türkei nach dem gescheiterten Putschversuch.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Unser Sicherheitsgefühl, das wird im Moment ja ganz schön strapaziert. Jetzt warnt auch noch der Bund deutscher Kriminalbeamter davor, dass die Rockerszene wieder gewaltbereiter wird. Das war heute Morgen schon Thema bei Hilscher oder Hase. Wir sprechen jetzt auch noch mal drüber, und zwar über die Gründe, woran das liegt. Und zwar mit Sebastian Fiedler, der ist stellvertretender Vorsitzender vom Bund deutscher Kriminalbeamter. Herr Fiedler, also Gewalt war doch schon immer ein Thema bei Rockerbanden. Warum nimmt die jetzt Ihrer Meinung nach wieder zu?
Ja, nicht erst seit heute. Und natürlich ist das Teil sozusagen des Geschäftsmodells, dass Rockergruppierungen natürlich martialisch auftreten. Das ist ja Teil ihrer Gesamtstrategie, wenn sie so wollen, ihres Kriminalitätsmodells. Also sie bedienen sich ja unterschiedlicher Kriminalitätsfelder. Und die Gewaltausübung und das gemeinsame, geschlossene, martialische Auftreten ist sozusagen Mittel zum Zweck, wenn sie so wollen, für ihre kriminellen Geschäfte.
Und woran machen Sie das jetzt fest, dass diese Gewalt jetzt wieder stärker wird?
Ja, nicht erst seit heute, wohlgemerkt. Ne?
Ja.
Also das ist etwas, eine Entwicklung sozusagen, eine stetige Entwicklung, auf die wir schon seit einiger Zeit hinweisen. Während wir früher sozusagen die großen Gruppierungen hatten, also sag ich mal, angefangen von Gremium über Bandidos und Hells Angels, die also erst zunächst einmal nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, dann anschließend nach dem Vietnamkrieg zunächst mal mit Kriegsveteranen gegründet worden sind, haben wir es jetzt, und dann eben auch noch, haben sie sich noch sozusagen parallel zu den Rechten entwickelt, haben keine ethnischen ethnischen Minderheiten zugelassen und vieles mehr, erleben wir jetzt inzwischen das Gegenteil. Also das heißt, wir haben jetzt einzelne türkische, kurdische Gruppierungen, also durch ethnische Minderheiten besetzte Banden, wenn Sie so wollen, und die sich im Grunde dieses, sagen wir mal, dieses martialische Auftreten und diese Gewaltausübung zunutze machen. Und wir haben jetzt immer wieder das erlebt, worauf wir seit vielen Jahren hinweisen, nämlich die Beteiligung von Unbeteiligten. Also das heißt, es hat in der Düsseldorfer Altstadt Schüsse gegeben, die sind im Oberschenkel eines Unbeteiligten gelandet, wir haben Kugeln in Kinderzimmern gehabt und vieles mehr.
Das heißt, diese neuen Rockergruppen, wenn ich sie richtig verstehe, die unterscheiden sich dann doch noch von den, naja, ich nenne sie jetzt mal von den alten etablierten?
Naja, sie unterscheiden sich insoweit, als dass sie im Grunde loser organisiert sind, dass sie im Grunde das Streben nach Geld in den Vordergrund stellen und nicht so sehr die Verteidigung von Gebietsansprüchen, so wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Und hinzu kommt etwas weiteres, dass sie sozusagen, wenn Sie den Begriff mal so verwenden wollen, weitere Frontlinien haben. Das heißt, Sie haben nicht nur die Kämpfe beispielsweise zwischen Bandidos und Hells Angels, die sich um ihre Reviere streiten, sondern Sie haben also zusätzliche weitere Gruppierungen, die sozusagen dieses Gefüge unübersichtlicher machen und natürlich teilweise auch bedingt durch persönliche Ehrverletzungen, durch diesen merkwürdigen Begriff dort, es immer mehr zu Streitereien auch unterschiedlichster Gruppierungen kommt. Und auf der anderen Seite steht eben der Staat, der nicht gerade mit seinen Ressourcen so richtig hinterherkommt, weil wir nun, wie Sie wissen und wie Sie auch in den vergangenen Tagen und Wochen zur Kenntnis genommen haben, andere Schwerpunkte jetzt haben, die wir eben zuvorderst bedienen müssen.
Da spielen Sie an auf den Terrorismus oder auf die Amokläufe, Attentate. Das heißt, das spielt den Rockern unterm Strich in die Hände, weil Politik und Sicherheitskräfte gerade einfach mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind, die wichtiger sind, die eine höhere Priorität haben.
Indirekt, ja. Indirekt ist das in der Tat der Fall. Also das heißt, wir haben einen erheblichen Mangel an Observationskapazitäten. Wir haben ein erhebliches Problem, Ermittlungskommissionen mit Leuten zusammenzustellen, die auch fachlich in der Lage sind, das tatsächlich zu tun, die solche Umfangsverfahren, solche Bandenverfahren betreiben können, die mit Rechtshilfe vertraut sind und viel mehr. Wenn Sie so wollen, ist das so. Wir bilden sozusagen Schwerpunkt über Schwerpunkt. Nach der Cyberkriminalität kam dann die Rockerkriminalität. Jetzt kommt dieser erhebliche Teil der Terrorabwehr hinzu, der ja eine erhebliche Gefahrenkomponente beinhaltet. Und das führt in der Tat dazu, dass wir bestimmte Einheiten verlagern müssen, natürlich richtigerweise in diese Bereiche, die uns nicht zur Verfügung stehen, allerdings auch für andere Deliktsbereiche nicht zur Verfügung stehen, beispielsweise auch nicht zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass diese Rockerbanden unterschiedliche kriminelle Felder bedienen, so haben Sie das formuliert. Warum kann man die denn nicht verbieten, wenn man das doch weiß?
Die Kriminalitätsfelder, die Rockergruppierung. Naja, also weil wir weil wir in einem Rechtsstaat leben und weil wir natürlich hohe Anforderungen haben, die das Vereinsrecht beispielsweise vorsieht und eine erhebliche Verdachtslage natürlich begründen müssen. Das heißt, was wir hier machen müssen, wir müssen in jedem Einzelfall intensivste Ermittlungsarbeit betreiben, wir müssen Ermittlungskommissionen zusammenstellen, wir müssen mit verdeckten Maßnahmen arbeiten und müssen natürlich ein dichtes Beweisgefüge zusammenbekommen, um das tun zu können, um vor Gericht auch tatsächlich damit bestehen zu können. Und wenn uns die Ressourcen hierfür nicht zur Verfügung stehen, ist das naturgemäß erheblich schwieriger.
Sebastian Fiedler ist der stellvertretende Vorsitzende vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, dass die Rocker-Szene wieder gewaltbereiter wird.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das Internet ist um eine Attraktion reicher. Die Firma Aerochromics aus San Francisco bietet nämlich Shirts an, die die Umweltverschmutzung messen und sie können diese Umweltverschmutzung auch anzeigen. Was passiert also, lieber Pascal, wenn ich sowas trage?
Ja, du wirst quasi zu einem Mischwesen aus Wolle, Rauchmelder und Chamäleon. Es gibt da sogar drei
eine
unterschiedliche
wunderbare
Shirts.
Vorstellung.
Ja, wenn du es nicht mit deiner fundamentalen Nase so selbst erwischst.
Ja, ja.
Ne? Nein, es gibt drei Shirts, jedes für eine Art von Gefahrenstoff, für Kohlenmonoxid, für Nanopartikel oder auch Radioaktivität. Und sobald das Shirt da was merkt, wechselt es die Farbe und zeigt ein geometrisches Muster. Es liegt dann irgendwo so zwischen Kuh-Leopard oder Labyrinth in Schwarz-Weiß. Und die Idee kommt aus einem Kunstprojekt.
Und wie genau funktioniert dieses Kunstprojekt?
Nehmen wir das Hemd für die Nanopartikel. Das hat zwei kleine Sensoren. Einer liegt vorne, ein anderer hinten. Und springen die an, dann aktiviert das Hemd eingenähte Wärmekissen. Die machen dann die weißen Flächen schwarz. Beim Kohlenmonoxid geht es so ein bisschen andersrum. Da gibt es eine chemische Reaktion sogar. Und da werden dann schwarze Streifen weiß.
Und das funktioniert auch wirklich schon, ja?
Ja, ja.
Und wie teuer ist das?
Ach, nur $500.
Okay, ab sofort haben wir ganz bestimmt 10 Stück hier im Schrank vorrätig bei D-Radio Wissen. Naja, wahrscheinlich eher nicht. Danke, Pascal.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn es nicht drängelt, dann hält die Bundeskanzlerin ihre Sommerpressekonferenz nach ihrem Sommerurlaub ab. Diesmal war es dringend. Die Kanzlerin hat ihren Urlaub unterbrochen, um nach den Anschlägen in Würzburg und Ansbach schon heute eine Pressekonferenz zu geben und einen neuen Punkteplan vorzustellen für innere Sicherheit und gegen Terrorismus. Klaus Remme ist unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Klaus, wie hat sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel denn heute präsentiert?
Also vielleicht muss man mal kurz diese Pressekonferenz in einen Rahmen setzen, denn das ist ja nun eine jährliche Angelegenheit. Die Kanzlerin stellt sich einmal im Jahr in der Bundespressekonferenz den Hauptstadtjournalisten. Es war nicht ganz klar, wann das passieren würde. Sie hat ihren Urlaub abgebrochen, das ist sicher ungewöhnlich und das hat sie schnell mit der aktuellen Lage erklärt. Stichwort Würzburg, Stichwort Ansbach. Insofern war die Tonlage schnell klar. Das Thema innere Sicherheit, das dominierte während der gesamten 90 Minuten, die diese Pressekonferenz andauerte. Und Angela Merkel kam sehr, sehr schnell selbst auf die Taten der vergangenen Tage zu sprechen.
Dass zwei Männer, die als Flüchtlinge zu uns gekommen waren, für die Taten von Würzburg und Ansbach verantwortlich sind, verhöhnt das Land, das sie aufgenommen hat. Es verhöhnt die Helfer, die Ehrenamtlichen und es verhöhnt die vielen anderen Flüchtlinge, die friedlich leben wollen. In einer für sie auch fremden Welt, nachdem sie woanders alles verloren haben.
In der Analyse der Kanzlerin sieht es so aus.
Die Terroristen wollen erreichen, dass wir den Blick für das, was uns wichtig ist, verlieren. Sie wollen unseren Zusammenhalt und unser Miteinander zersetzen. Sie wollen unsere Art zu leben, unsere Offenheit und ja, auch unsere Bereitschaft, Menschen in Not aufzunehmen, verhindern. Sie säen Hass und Angst zwischen Kulturen und sie säen Hass und Angst zwischen Religionen.
Diese beiden Auszüge wollte ich mal einmal kurz vorspielen. Das war die Tonlage, bevor es zu dem Frage- und Antwortspiel mit den Journalisten kam.
Das klingt aber doch für Ihre Verhältnisse, also für die Verhältnisse der Kanzlerin, recht eindeutig in der Aussage und in der Ansage, oder?
Ja, das ist so in der Tat und es ist sicher die Antwort auf Zahlen, die die Kanzlerin kennt, dass nämlich zum Beispiel nach einer Mnet-Umfrage eine Mehrheit der Befragten in diesem Land die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin für gescheitert hält und sich viele fragen, warum sie spät, einige sagen zu spät, auf Anschläge wie zum Beispiel dem nach Ansbach am Sonntagabend reagiert hat.
Also, sie hat heute auch noch einen neuen Punkteplan vorgestellt. Du hast ja gerade schon angesprochen. Was beinhaltet der?
Konkrete Projekte nannte sie als Antwort. Sie sagte, oberstes Gebot sei, dort zu handeln, wo Lücken sind. Und dann nannte sie der mögliche Aufbau eines Frühwarnsystems. Mit anderen Worten, es müsse besser erkannt werden, früher erkannt werden, wenn es Zeichen von Radikalisierung gibt. Auch eine bessere Kommunikation zwischen den verschiedenen Behörden. Das beinhaltet die Aufstockung personeller und technischer Ressourcen, den beschleunigten Aufbau eines Informationszentrums für Sicherheit. Da geht es um die Entschlüsselung von Internetkommunikation. Übungen der Bundeswehr soll es geben. Das ist schon im sogenannten Weißbuch des Verteidigungsministeriums vor einigen Wochen so bekundet worden. Übungen für einen möglichen Einsatz der Bundeswehr bei Terrorgroßlagen auch im Inland. Und einen weiteren Punkt will ich nennen, eine Verschärfung des europäischen Waffenrechts.
Wie beurteilst du das? Also sind das jetzt wirklich so bahnbrechend neue Erkenntnisse oder Punkte, die da vorgestellt worden sind? Sind die wirklich so bemerkenswert?
Na, bahnbrechend sicher nicht, aber es ist eine Mischung aus Dingen, die bereits in der Pipeline waren, wo die Dinge sich beschleunigen müssen aus Sicht der Kanzlerin. Das ist zum Beispiel beim Waffenrecht so, darüber wird seit längerem geredet. Da soll nun ein Beschluss her. Auch was das Informationszentrum, das genannte, angeht, sind die Dinge bereits aufs Gleis gestellt. Das alles soll jetzt schneller gehen.
Sie hat ja heute auch noch mal den Satz gesagt, wir schaffen das. Den hat sie, glaube ich, bewusst natürlich noch mal wiederholt. Wie glaubwürdig klang das?
Sie musste das tun, denn sie wusste, spätestens wir Journalisten hätten gefragt. Denn diesen Satz, den hat sie vor 11 Monaten an gleicher Stelle hier in der Bundespressekonferenz formuliert. Ein Satz, der inzwischen berühmt und legendär geworden ist. Angela Merkel dazu heute.
Ich bin heute wie damals davon überzeugt, dass wir es schaffen, unserer historischen Aufgabe, und dies ist eine historische Bewährungsaufgabe in Zeiten der Globalisierung, gerecht zu werden. Wir schaffen das und wir haben im Übrigen in den letzten 11 Monaten sehr, sehr viel bereits geschafft.
Also eine Aussage der Kanzlerin, die sich ihrer Sache immer noch sicher scheint. Sie weiß, es gibt Zweifel im Volk. Wir wissen um die schlechten Nachrichten der vergangenen Wochen und Monate. Demgegenüber gibt es sicher viele gelungene Beispiele von Integration, auch durch den Einsatz von Ehrenamtlichen. Eine Entwicklung, die in der Berichterstattung möglicherweise im Vergleich zu den Schattenseiten etwas zu kurz gekommen ist.
Angela Merkel hält an ihrer Flüchtlingspolitik fest. Wir schaffen das, das hat sie heute nochmal wiederholt. Sie hat allerdings auch festgestellt, die Terroristen haben die Hilfsbereitschaft vieler Menschen verhöhnt. Klaus Remme war das, unser Korrespondent in Berlin.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Automatisiertes Fahren. Ich habe ja eben schon mal kurz drüber gesprochen mit unserem Reporter Pascal Fischer. Automatisiertes Fahren bedeutet, das Auto steuert selbst und ihr könnt die Beine hochlegen, ne? Naja, nicht so ganz. Die Technik ist noch nicht perfekt. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, ne? Dieser Unfall vom Tesla-Auto, das mit einem LKW zusammengekracht ist. Unser Verkehrsminister Alexander Dobrindt, der arbeitet gerade an einem Gesetzentwurf zur Sache. Und da ist das Motto, automatisiertes Fahren heißt nicht autonomes Fahren. Das bedeutet wiederum, ganz ohne Fahrer geht's eben nicht. Also der Fahrer, die Fahrerin muss weiterhin wahrnehmungsbereit sein, so ist es formuliert worden. Also schlafen nein, chatten ja. Und das bringt Probleme mit sich, gerade für Männer. Warum das, Pascal?
Ja, so halb aufmerksam fahren, das hat dann so das Flair einer Mutti auf dem Kinderspielplatz und damit für Männer ein Ego-Problem. Kein Reifen quietschen, kein kühnes Rasen, da geht mobiles Mackertum verloren. Das vermutet die Doktorandin Annalena Berscheid von der Uni Paderborn. Sie hat Online-Medien, aber auch Zeitungen auf die Prognosen zum Autofahren hin untersucht. Und ja, allein diese Formulierung, die sie gefunden hat, die übrigens bei überwiegend männlichen Autoren auftauchen, die sind dann unmündig, arbeitslos, degradierte Ex-Fahrer. Florian Rötzer schrieb sogar auf Telepolis von einer Machtergreifung der Maschinen. Also viele Kastrationsängste durch Bordcomputer.
Boah. Dabei könnten Fahrsysteme doch bedeuten mehr Gleichberechtigung. Also es fährt dann eben keiner.
Ja, könnte man so sagen, diese Kämpfe, wer dann lenkt und wer nur so schmückendes Beiwerk ist, die entfallen dann automatisch. Nina Wahn vom ADAC drückt es drastisch aus.
Dann fährt jeder im Auto, wie heute ein Beifahrer fährt. Und das heißt, unabhängig vom Geschlecht bin ich ein Beifahrer, ein Mitfahrer in einem Auto, was alleine fährt.
Ja, jeder ist Beifahrer, jede. Mehr Geschlechtergerechtigkeit geht dann wohl kaum. Nina Wahn hat auch betont, sogenannte männliche Fahrweisen, um die es hier immer geht, die kommen natürlich auch bei Frauen vor, ne? Nicht nur bei männlichen Fahranfängern. Ja, und ich denke, nur weil eine Technik verschwindet, verschwindet jetzt natürlich nicht dieses Sozialverhalten, dieses Dissen. Heißt, der Kompetenzkampf verlagert sich vielleicht einfach darauf, wer den Navi bedient, ne? Wer den Weg eingibt, wer halt das Sagen hat.
Werden die Männer das insgesamt mit sich machen lassen, wo sie doch so gerne selber fahren?
Ja, das ist eben unklar, ob das so automatisch abläuft, ob das irgendwann normal ist, dass wir das alle machen. Annalena Berscheids Auswertungen zeigen, autonome Fahrsysteme werden eher akzeptiert, wenn man sie abschalten kann. Und das will man aber, sagt auch Nina Wahn vom ADAC, um Kontrolle zu gewinnen.
Vor allem auch in Situationen, die ich selber als Fahrer eher negativ empfinde, wie beispielsweise ein Stau. Und wenn ich aber natürlich auch sehr gerne Auto fahre, dann werde ich auch selbstverständlich weiterhin sehr gerne die eigene Kontrolle übernehmen.
Das geht wirklich gegen einen berühmten Autovordenker, Raul Rojas, der schrieb eine Autopie. Und die Grundidee war da so, ja, Selbstfahren ist irgendwann so gefährlich, dass es einfach aufhört. Und diese These schreiben wohl immer noch viele in den Medien einfach unhinterfragt ab. Wahrscheinlich aber ist es eher so, dass wir weiterhin den Willen haben zu kontrollieren. Ne? Das Stichwort lautet Selbstwirksamkeit. Die erhöht nämlich erwiesenermaßen das Selbstbewusstsein und das Glücksgefühl, wenn du also über dein Schicksal entscheidest. Du übergibst ja auch nicht deiner Waschmaschine die Wäsche und vertraust darauf, dass sie erkennt, ach, das ist total verschmutzt und so. Nee, du willst das Knöpfchen drücken.
Der Verkehrs- oder die Verkehrskonzepte der Zukunft sagen ja auch, es gibt nur noch anonyme Taxis, gemeinschaftliche Kleinbusse, also keinen persönlichen Porsche mehr zum Angeben.
Ja, könnte man meinen. Die Idee ist da so städteweites Carsharing für wirklich alle, aber das muss nicht sein, meint Nina Wahn vom ADAC.
Sehr wahrscheinlich wird es auch in halb- oder hochautomatisierten Fahrzeugen verschiedene Fahrzeugklassen geben. Von daher kann auch weiterhin das Fahrzeug durchaus als Statussymbol genutzt werden, so es dann genutzt werden soll.
Man weiß halt einfach nicht, was kommt, ne? Und bei gemeinschaftlich betriebenen Flotten könnte es ja auch so Premium-Abos für Luxustaxis und so weiter geben. Und dann lässt sich halt wieder protzen.
Automatisches Fahren könnte eine große Bastion, mit automatischem Fahren könnte eine große Bastion der Männlichkeit fallen. Allerdings nicht komplett, denn durch Protzkarossen und Freizeitverhalten lässt sich doch einiges an Männlichkeit ins neue Zeitalter hinüberretten.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Ob wir einem Unbekannten vertrauen, hängt nicht nur davon ab, wie er sich verhält oder was er zu uns sagt. Noch mehr hängt das von seinen Gesichtszügen ab. Kanadische Psychologen haben untersucht, wem wir trauen und misstrauen. Dafür haben sie Studienteilnehmern zum Beispiel mal Filme von Menschen vorgespielt, mal nur die Stimme, mal Fotos gezeigt. Dann sollten die Teilnehmer deren Wirkung beurteilen. Die Teilnehmer sollten sogar auch in echten Kriminalfällen über Täter und andere sagen, wer nun tatsächlich gemordet oder wer wohl nichts mit einer Entführung zu tun hatte. Rauskam, dass einige Gesichtszüge maßgeblicher für die Beurteilung sind als das restliche Verhalten. Insbesondere hohe Augenbrauen, hervortretende Wangenknochen und ein runderes Gesicht wirkten vertrauenswürdiger. Misstrauischer waren die Studienteilnehmer gegenüber tiefer liegenden Augenbrauen und mageren Gesichtern. Bis das Schnitzel auf dem Teller liegt, hat das Schwein oder die Kuh erstmal Dutzende, Hunderte oder auch Tausende Kilometer zum Schlachthof hinter sich. Und die Bedingungen in solchen Lebendtransporten werden für die Tiere immer schlimmer. Der Deutsche Tierschutzbund sagt, Fahrzeiten von bis zu 29 Stunden in extremer Enge seien gang und gäbe. Er fordert, dass die Lebendtiertransporte reduziert werden. Vorher waren Zahlen der Bundesregierung herausgekommen. Sie meldete an die Europäische Kommission, dass diesen Sommer bei Kontrollen von Rinder-, Schweine- und Pferdetransporten bis zu 3-mal mehr Verstöße zutage kamen als im Vorjahr. Vor allem an der bulgarisch-türkischen Grenze müssten Rinder zum Teil stunden- oder tagelang in der prallen Sonne ausharren. Ein Albatros ist ein Superflieger. Er kann 16.000 Kilometer Strecke machen, ohne Zwischenlandung. Das ist etwa die Entfernung von Heidelberg nach Sydney ohne Stopp. Das Wissensmagazin Spektrum berichtet über japanische Wetterforscher, die den Albatros deshalb jetzt als Messstation nutzen wollen. Das Team hat knapp 20 Wetterdatensammler an Wanderalbatrossen angebracht, an Laisan-Albatrossen und an Weißgesicht-Sturmtauchern aus Indien, Hawaii und Japan. 500 Flugstunden sind jetzt ausgewertet. Die Vögel lieferten im 5-Minuten-Takt ihre Geschwindigkeiten und andere Werte, sodass die Forscher genauer bestimmen konnten, wie stark der Wind an welcher Position ist. Bisher werden Seewetterdaten von Satelliten oder Bojen relativ ungenau und nicht flächendeckend gemessen. Mit den Albatrossen und anderen lebenden Objekten als Wettermessstation könnte sich das ändern.
Die Radio Wissen.
Jetzt, wo es endlich mal warm geworden ist, wäre eine kurze Hose oder ein leichtes Sommerkleidchen doch noch mal ganz schön, sowas Neues, ne? Ja, nur findet jetzt mal Sommerklamotten in den Läden, die noch passen und gut aussehen. Ist ein bisschen schwierig. Der Sale ist nämlich fast durch und die großen Ketten, die sind ja schon längst bei den Herbst- und Winterklamotten. Der Handel beschwert sich darüber, dass der Umsatz im Juli schlecht war. Schuld sei das Wetter, sagen die. Nur ist das nicht ein bisschen einfach? Ich frage mal nach bei Gerd Müller-Tomkins, der ist Geschäftsführer vom Deutschen Modeinstitut in Köln. Herr Müller-Tomkins, die Branche meckert. Angeblich ist das Wetter schuld am schlechten Umsatz. Kann es denn nicht auch sein, dass es an den Händlern selber liegt, weil die einfach mal zur falschen Zeit die falschen Klamotten anbieten?
Ich denke, die Händler bieten vielleicht mehr Klamotten an, als dem Konsumenten lieb ist. Zumindest in einer Zeit, in der die Verbraucher vielleicht auch woanders Dinge verbrauchen. Nämlich da, wo sie jetzt sind, im Urlaub und gar nicht hier. Wir wissen, das System der Mode verändert sich, geht dahin, dass die Kollektionen verdoppelt und verdreifacht worden sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Bis zu 24 Kollektionen geraten in die Schaufenster und das führt natürlich auch zu einem gewissen Overkill an Klamotten.
Aber das heißt doch dann, dass die Branche auch ein bisschen selber schuld ist an ihrer eigenen, an ihrem Umsatzeinbruch, oder verstehe ich Sie falsch?
Ja, wissen Sie, es geht ja nicht um Schuld und Sühne, wir sind ja nicht in der Kirche, sondern hier.
Das stimmt, im Radio sind wir.
Hier verändern sich einfach Dinge über globale Prozesse, über digitale Entwicklung. Wie gesagt, wir erleben einen Overkill an Mode, während der Zeitgeist uns gleichzeitig zur Mäßigung ermahnt. Das wird gemacht, weil es eben möglich ist. Deutschland ist ein sehr umkämpfter Konsumentenverkaufsmarkt. Die Kaufkraft in Deutschland ist sehr hoch. Es drängen also viele unterschiedliche internationale Markenhersteller nach Deutschland, um hier zu verkaufen. Und das gibt eben eine Menge an Ware. Am Ende des Tages beklagt man dann den mangelnden Umsatz, der vielleicht auch damit zu tun hat, dass es zu viele Anbieter gibt. Schauen Sie, alleine der Online-Umsatz macht momentan fast 30% des Gesamtumsatzes aus. Das heißt, also hier findet auch eine Verhaltensänderung der Konsumenten statt. Das Klima verschiebt sich gleichzeitig. Wir sprechen aber immer noch von früher Sommer- und Herbst-Wintermode, während aber gleichzeitig global produziert und auch global vertrieben wird. Also das heißt, in einer Welt oder in einem Weltmarkt, der gar keine Jahreszeiten mehr kennt, weil überall immer irgendwo Winter oder Sommer ist. Und natürlich möchte man nicht im Winter den Bikini und im Sommer den Wintermantel kaufen.
Aber genau das Problem habe ich doch jetzt im Moment gerade. Also ich meine, jetzt, wo es mal ein bisschen warm geworden ist und wo wir ja eigentlich auch noch mitten im Hochsommer sind, jetzt, wenn ich versuche, mir irgendwie noch eine kurze Hose zu kaufen oder ein Kleid, wird es für mich ehrlich gesagt schon schwierig, weil in vielen Läden, gerade in den größeren Ketten, jetzt eben schon wieder nur Herbst- und Wintermode hängt. Das ist doch paradox eigentlich.
Ja, da ist der Hersteller ist nicht flexibel genug, um jetzt noch die Ware nachliefern zu können, die gebraucht wird, weil der Sommer vielleicht zu spät gekommen ist in seiner Erwartungshaltung. Also wie gesagt, das Saisondenken ist hier zu hinterfragen. Wenn man das Ganze ja auch vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung überhaupt betrachtet, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, wie sieht denn eigentlich die Allwetterklamotte aus? Also auch da kann mehr Fantasie zum Tragen kommen. Das ist ein Problem, was wir alle beklagen, was der Handel selbst aber auch beklagt. Also derjenige, der es eben nicht vorhalten kann, weil er sagt, die Kollektionen, die wir eingekauft haben für den Sommer, die haben wir entweder schon verkauft oder müssen sie eben jetzt, weil sie zu lange auf der Stange hingen, reduzieren, um sie überhaupt noch abverkaufen zu können. Und dann drückt die Winterware schon hinterher.
Falsche Klamotten zur falschen Zeit, wie es dazu kommen kann, hat uns Gerd Müller-Tomkins erklärt, Geschäftsführer vom Deutschen Modeinstitut in Köln.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Achtung, jetzt kommt ein Karton aus Bollywood.
Würde ich mein Leben anvertrauen, mein Junge?
Sehen Sie, die Dinge verändern sich.
Es ist soweit. Bollywood kommt endgültig nach Deutschland, denn morgen startet der Sender Zee1 über Kabel und Satellit könnt ihr den empfangen. Es gibt fast nur Inhalte aus der indischen Traumfabrik. Pascal Fischer, erzähl uns mal ein bisschen was über diesen Sender. Also kein nur deutsches Produkt.
Nee, der indische Fernsehkonzern Zee Entertainment Enterprises Limited steht dahinter, kurz ZEAL. Und der ist schon in 171 Ländern vertreten. Erreicht übrigens auch 1 Milliarde Menschen weltweit. Und ab morgen dann auch ein paar in Deutschland. Man wolle Frauen zwischen 19 und 59 Jahren ansprechen, hat die Senderchefin Friederike Behrens der dpa verraten. Viele hierzulande haben ja türkische oder arabische Wurzeln und die hätten halt Lust auf sowas. Und auf Facebook merke man schon, die Fans seien eher jung.
Ist der Markt denn jetzt so groß für einen Sender, der ausschließlich so bunten Tanz und Herzschmerz zeigt, oder ist das ein bisschen zu kurz gedacht?
Ja, das ist ein bisschen zu kurz gedacht, denn Bollywood hat eigentlich mehr zu bieten. Ne? Jungs und Männer will man auch ansprechen, und zwar mit Actionfilmen will man die ködern. Das Motto sei natürlich »I feel Bolly good«. Und sozialkritische Filme gäbe es dann doch eher nicht, hat die Senderchefin verraten. Im September gäbe es aber zumindest das Motto Powerfrauen, also so ein paar Filme mit sehr starken Frauen. Auf den deutschen Markt will man mit eigenen Formaten zugehen, zum Beispiel mit eigenproduzierten Koch- oder Reiseshows. Welche Marktanteile man dann letztlich anvisiert, hat die Senderchefin aber nicht verraten.
Also morgen startet der Sender Zee1. Das bedeutet für uns, Bollywood kommt dann endgültig nach Deutschland. Infos dazu waren das von Pascal Fischer.
D-Radio Wissen.
Puh, ich glaube, das Herz pumpt ordentlich. Selbst bei so einem Politikprofi wie Hillary Clinton. Der Druck für sie ist riesig. Heute ist der letzte Tag beim Parteitag der Demokraten in Philadelphia. Und heute spricht die Präsidentschaftskandidatin selbst. Und nachdem Reden von Bernie Sanders, Bill Clinton und Barack Obama ja schon so richtig abgefeiert worden sind, wird das heute bestimmt nicht einfach für sie. Eigentlich muss sie noch richtig einen draufsetzen. Unser Korrespondent in Philadelphia ist Thilo Kössler. Thilo, wird das denn heute Abend ein einfacher Gang für Hillary Clinton darauf auf die Bühne?
Ich glaube, dass das die schwierigste Rede ihrer langen politischen Karriere werden wird. Sie steht unter einem unglaublichen Druck, jetzt liefern zu müssen, nachdem ihr alle den roten Teppich gewissermaßen ausgelegt haben. Das gilt inhaltlich, aber auch rhetorisch. Sie gilt ja nicht als die beste Rednerin und Selbstdarstellerin. Sie ist kein so ein Bühnentier wie Obama, um das mal so zu sagen. Und die Demokraten haben ja auch aufgeboten, was sie aufzubieten haben. Allein gestern Joe Biden, der Vizepräsident, mit einer fantastischen Rede zum Ende seiner politischen Karriere. Sehr glaubwürdig, sehr authentisch. Tim Kaine, der Vizepräsident, eine ganz frische, unprätentiöse Rede. Der Newcomer mit geradezu komödiantischen Einlagen, der richtig befreit gewirkt hat. Und dann eben Obama selber, der gestern einer seiner richtig guten Reden gehalten hat, hat wieder sein Publikum in den Bann gezogen. Schließlich auch Michelle vorgestern, die den ganzen Parteitag verzaubert hat. Michelle Obama, die sehr persönlich geworden ist. Also das sind die Kaliber, an denen sich Hillary Clinton heute messen lassen muss. Oder aber auch vielleicht nicht messen lassen muss. Vielleicht muss sie auch einfach ihren eigenen Stil jetzt finden und ihren eigenen Weg mit dieser Situation klarzukommen.
Was können wir denn dann im Endeffekt jetzt von Hillary Clinton erwarten? Oder anders gefragt, was erwartet die vielleicht von sich selbst?
Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Das alles ist jetzt eine Bürde. Es gibt eine unglaubliche Erwartungshaltung an sie. Zunächst mal, was ihr Erscheinen, ihr Auftreten angeht, aber dann auch, was die Inhalte angeht. Und sie muss jetzt ihre Haltung finden, in eine präsidiale Rolle hineinfinden, für die es ja noch kein Rollenmuster gibt. Es gab noch keine Präsidentin vor ihr. Das ist das Risiko, aber ich glaube, das ist auch eine unglaubliche Chance. Sie hat es mit der Bürde zu tun, dass sie sich manchmal selbst ein bisschen im Wege steht. Sie wirkt ja oft sehr unnahbar, nie offen. Sie hat sehr schlechte Beliebtheitswerte, aber auch sehr schlechte Glaubwürdigkeitswerte. 60% der Amerikaner trauen ihr nicht. Sie wirkt nie so richtig authentisch. Und damit muss sie jetzt umgehen. Und da, glaube ich, muss sie einen neuen Stil, eine neue Haltung finden und entwickeln und die authentisch rüberbringen.
Was wird denn der Schwerpunkt ihrer Rede sein? Kann man das schon sagen?
Ja, ich glaube, das kann man sagen. Obama hat gestern den Kurs hervorgegeben. Ich glaube, es geht jetzt darum, wirklich zum Frontalangriff auf Donald Trump überzugehen. Die Republikaner selbst sind ja damit gescheitert, ihn zu stoppen. Sie haben keine Mittel, keine Wege, keine Strategien gefunden, um ihn kalt zu stellen und abzuservieren. Das wäre ihnen, glaube ich, am liebsten gewesen. Das muss jetzt Hillary Clinton tun. Obama hat gestern eine Schleife geschlagen, indem er gesagt hat, wir müssen gegen diesen destruktiven Kurs, alles ist schlecht, vorgehen. Gegen dieses Motto Make America Great Again. Obama hat gesagt, Amerika ist doch schon groß. Man muss einen Weg finden, gegen seine Ausgrenzung, seine Diskriminierung, gegen seine Ausfälligkeiten, Unflätigkeiten vorzugehen. Obama hat das so formuliert, im Grunde geht es um die Frage, wer sind wir und wer wollen wir sein? Wollen wir eine Gesellschaft sein, die andere ausgrenzt oder eine Gesellschaft, die integriert, die empathisch ist, die auch Minderheiten mit Respekt begegnet? Wollen wir ein Land sein, das sich abschottet, das sich isoliert, das sich aus Krisenherden zurückzieht, andere hängen lässt, oder wollen wir ein Land sein, das sich weiterhin öffnet und durch seine weichen Werte überzeugt, das sich selbst attraktiv macht und damit innovativ und erfinderisch ist? Obamas Credo muss sie aufgreifen. Das Credo, nur ein offenes Land ist ein Land, das immer wieder überrascht und Antworten findet auf Krisen und Herausforderungen und dann eben gemeinsam Wege sucht. Nicht ich kann es machen, sondern yes, we can. Das war die Botschaft von Obama. Ich glaube, das muss heute eine richtig programmatische Rede werden. Sie darf keinen Zweifel daran lassen. Jetzt muss Donald Trump konfrontiert werden, nach allen Regeln der Kunst. Aber diese Regeln müssen eben erst noch definiert werden.
Thilo Kössler, unser Korrespondent in Philadelphia, über Hillary Clinton. Die muss liefern, wie gerade gehört, bei ihrer Rede heute auf dem Parteitag der Demokraten. Sie ist die Präsidentschaftskandidatin und sie wird heute auf Frontalangriff gehen gegen Donald Trump. Die Redaktionskonferenz verabschiedet sich an dieser Stelle von euch. Pascal Fischer.
Tschüss.
War schön mit dir.
Ja.
Kannst du ruhig mal mir zurückgeben, das Kompliment, ne?
Es war wunderschön mit dir, Sonja. Wunderschön.
Alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir hören uns bald wieder. Mein Name ist Sonja Meschka. Ciao.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.